Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de.
Willkommen zurück. Heute geht's bei uns um eine Entscheidung, die deine berufliche Laufbahn, ja, komplett auf den Kopf stellen kann. Mhm. Und zwar die Frage, solltest du wirklich eine Führungsposition anstreben?
Eine ganz große Frage.
Absolut. Wir haben uns da mal durch eine Menge Material gewühlt, um mal mit diesem alten Mythos aufzuräumen, dass eine echte Karriere automatisch auf dem Chefsessel enden muss.
Genau.
Unser Ziel heute ist, dir eine ehrliche, also wirklich eine ungeschminkte Grundlage für deine Entscheidung zu geben. Wir schauen uns an, was lockt, klar, aber auch, welchen Preis man dafür zahlt. Was heißt es denn wirklich, heute Chef zu sein?
Ja, und man sollte das wirklich nicht unterschätzen. Das ist eine echte Lebensentscheidung.
Total.
Die beeinflusst dein Gehalt, dein Stresslevel, deine Freizeit. Also so fundamental wie kaum was anderes.
Mhm.
Und dazu kommt ja noch, dass die Rolle einer Führungskraft heute, also die hat kaum noch was mit dem zu tun, was sie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren war.
Stimmt.
Dieses Bild vom Boss, der alles weiß und alles anordnet, das ist komplett überholt. Es geht heute um was völlig anderes.
Okay. Lass uns das doch mal auseinandernehmen. Warum ist diese Frage heute so viel komplizierter?
Mhm.
Man liest ja überall von dieser VUCA-Welt, alles ist unsicher, komplex, volatil, Teams organisieren sich immer mehr selbst.
Richtig.
Da fragt man sich doch, wozu braucht es dann überhaupt noch einen Chef? Macht er nicht nur Meetings und steht irgendwie im Weg?
Das ist genau das große Paradox unserer Zeit. Obwohl die Hierarchien flacher werden, wird gute Führung wichtiger denn je.
Okay.
Das ist der entscheidende Punkt. Die Art der Führung hat sich radikal verändert. Wir bewegen uns weg von diesem traditionellen Command-and-Control-Manager, der wie so ein Schachspieler seine Figuren hin und her schiebt.
Moment mal, du sagst, die formale Macht nimmt ab, aber Führung wird wichtiger. Das klingt für mich, also das klingt erstmal wie ein Widerspruch.
Ja, auf den ersten Blick vielleicht. Wenn ich keine klaren Anweisungen mehr geben kann, wie führe ich denn dann noch wirksam? Verliere ich dann nicht komplett die Kontrolle?
Du verlierst die Kontrolle, ja, aber du gewinnst an Einfluss. Der Trend geht ganz klar zum Servant Leader.
Servant Leader, okay.
Das klingt jetzt vielleicht erstmal, naja, ein bisschen weich, aber dahinter steckt eine ziemlich harte Wahrheit.
Und die wäre?
Teams mit solchen Führungskräften sind nachweislich deutlich innovativer und produktiver.
Ah, warum?
Weil der Chef nicht mehr der Flaschenhals für Entscheidungen ist, sondern eher, ich sag mal, der Öllieferant für die Maschine.
Das Bild gefällt mir.
Seine Aufgabe ist es nicht, die Maschine zu sein, sondern dafür zu sorgen, dass sie reibungslos läuft. Er ist Coach, Moderator, räumt Hindernisse aus dem Weg und führt über Vertrauen, nicht über Anwesenheitspflicht.
Das Bild vom Öllieferanten ist gut. Aber bevor wir da tiefer reingehen, müssen wir, glaube ich, mal zwei Begriffe sauer trennen, die im Alltag ja ständig durcheinander geworfen werden.
Absolut.
Fachliche und disziplinarische Führung. Ich kenne so viele Projektleiter, die sich als Führungskraft fühlen, aber am Ende irgendwie doch keine sind.
Ja, und das ist eine Quelle für unheimlich viel Frustration. Bei der fachlichen Führung bist du der Experte. Du koordinierst Aufgaben, gibst inhaltlich die Richtung vor, bist quasi der fachliche Leuchtturm.
Klingt doch erstmal gut. Ja, aber, und das ist der Haken, du hast keine formale Macht. Du kannst niemanden einstellen, das Gehalt nicht verhandeln und schon gar niemanden entlassen.
Ah, okay.
Viele nennen das scherzhaft Backen ohne Mehl.
Backen ohne Mehl. Das trifft es ziemlich gut. Du hast die volle Verantwortung für den Kuchen, aber keine Zutaten.
Exakt.
Das kann ja extrem zermürbend sein.
Genau. Und jeder, der mal versucht hat, ohne Mehl zu backen, weiß, das Ergebnis ist meistens nur heißer Staub und Enttäuschung.
Ja.
Bei der disziplinarischen Führung hingegen, da hast du das Mehl. Das ist es, was die meisten meinen, wenn sie Chef sagen.
Okay.
Hier geht es um die volle Personalverantwortung. Du bist weisungsbefugt und trägst eben auch die arbeitsrechtliche Verantwortung für die Menschen in deinem Team.
Und das bedeutet dann auch, die wirklich unangenehmen Aufgaben zu übernehmen, oder?
Exakt. Da kommen dann die sogenannten harten Aufgaben auf dich zu. Personal einstellen und eben auch entlassen.
Puh.
Du führst Gehaltsverhandlungen, musst vielleicht auch meine Abmahnung aussprechen.
Mhm.
Aber viel zeitintensiver, und das wird oft unterschätzt, sind die weichen Aufgaben. Kontinuierliche Mitarbeitergespräche führen, das Team motivieren, Konflikte im Team lösen, die nicht von alleine weggehen.
Mhm. Und wahrscheinlich auch auf die Gesundheit achten.
Ja, aktiv auf die psychische Gesundheit deiner Leute achten.
Das ist ja schon ein riesiges Paket. Da tauchte auch immer wieder diese Unterscheidung zwischen Manager und Leader auf.
Richtig.
Ich fand das früher immer so ein bisschen akademisch, aber hier scheint es ja wirklich den Kern zu treffen.
Es ist absolut zentral. Als disziplinarische Führungskraft musst du beides sein. Der Manager in dir sorgt für Stabilität.
Okay.
Er organisiert, plant Ressourcen, optimiert Prozesse. Er stellt die Fragen, wie und wann machen wir die Dinge richtig?
Und der Leader?
Der Leader in dir hingegen stiftet Sinn und treibt Veränderung voran. Er entwickelt eine Vision, inspiriert Menschen und fragt, was sind die richtigen Dinge, die wir tun sollten? Und warum?
Und da lauert doch eine riesige Falle.
Oh ja.
Unternehmen befördern oft ihre beste Fachkraft, den besten Programmierer, die beste Vertrieblerin.
Klassiker.
Die sind meistens exzellente Manager, weil sie die Prozesse perfekt beherrschen. Und dann wundert man sich, warum sie als Leader versagen und ihr Team nicht mitreißen können.
Genau das ist einer der häufigsten Gründe für unglückliche Führungskräfte und demotivierte Teams. Man befördert jemanden aus seinem Fachgebiet heraus in einen komplett neuen Job, ohne zu prüfen, ob die Person überhaupt die Fähigkeiten und vor allem die Lust auf diesen neuen Job hat.
Okay, das klingt jetzt alles nach wahnsinnig viel Arbeit und Verantwortung. Warum um alles in der Welt wollen das trotzdem so viele?
Ja, gute Frage.
Wenn die Nachteile so groß sind, was liegt denn auf der anderen Seite der Waagschale, das so verlockend ist?
Ein ganz entscheidender Punkt ist Gestaltungsmacht.
Ah.
Du sitzt plötzlich mit am Tisch. Du kannst die Dinge verändern, die dich als Mitarbeiter immer geärgert haben, sei es ein umständlicher Prozess oder eine schlechte Teamkultur.
Man kann also wirklich was bewegen.
Du kannst dein eigenes Team nach deinen Vorstellungen aufbauen und eine Umgebung schaffen, in der Menschen gerne arbeiten. Das ist ein unglaublich starker Antrieb.
Und das Gehalt. Seien wir mal ehrlich, das spielt doch auch eine Rolle.
Natürlich. Mit Personalverantwortung steigt in der Regel das Gehalt und vor allem der variable Anteil, also der Bonus.
Mhm.
Aber man sollte das richtig einordnen. Das ist kein Schmerzensgeld, sondern eher so eine Art Risikoprämie.
Risikoprämie. Okay, erklär das mal.
Dein Bonus ist direkt an den Erfolg deines gesamten Teams gekoppelt. Wenn das Team seine Ziele übertrifft, profitierst du massiv. Wenn nicht, dann spürst du das auch direkt auf dem Gehaltszettel. Du gehst also mit ins Risiko.
Verstehe. Dazu kommt die Sichtbarkeit, die Anerkennung. Man baut sich eine Reputation auf. Aber jetzt müssen wir mal über die ungeschminkte Wahrheit reden.
Jetzt kommt die andere Seite.
Denn die Sache hat einen Haken und der ist, glaube ich, ziemlich groß. Fangen wir doch mal beim Kalender an.
Dein Kalender wird explodieren. Du wirst von Meeting zu Meeting hetzen und am Ende des Tages das Gefühl haben, für deine eigentliche Arbeit gar keine Zeit gehabt zu haben.
Kenn ich.
Und der Leistungsdruck ändert sich fundamental. Du bist nicht mehr für deine eigene brillante Leistung verantwortlich, sondern für das Ergebnis des gesamten Teams. Wenn dein Team nicht liefert, ist es dein Problem. Du kannst dich nicht mehr hinter deiner eigenen Expertise verstecken.
Und dann die emotionale Seite? Das stelle ich mir am härtesten vor.
Das ist es für viele auch.
Du musst dem Mitarbeiter, den du eigentlich magst, sagen, dass er nicht befördert wird. Du musst die Kündigung aussprechen. Das sind ja Gespräche, die man nicht einfach an der Bürotür ablegt, oder?
Absolut nicht. Das nimmst du mit nach Hause, das beschäftigt dich am Wochenende. Das Risiko für psychische Belastungen und Burnout ist bei Führungskräften signifikant höher.
Wow.
Und das hängt eng mit der sogenannten Sandwich-Position zusammen.
Das ist ein Bild, das viele kennen, aber ich frage mich, was das im Alltag wirklich bedeutet. Kannst du das mal an einem typischen, unschönen Dienstag im Leben einer Führungskraft festmachen?
Ja, klar. Stell dir vor, dein Dienstag beginnt um 9 Uhr mit dem Meeting mit der Geschäftsleitung.
Okay.
Die sagt dir, wir müssen 10% Budget sparen und die Produktivität um 15% steigern. Setzen Sie das um.
Harte Ansage.
Du gehst aus dem Meeting und hast um 11 Uhr dein Team-Meeting. Dort sagt dein bester Mitarbeiter, Chef, ich bin total überlastet, ich brauche dringend Unterstützung, sonst kündige ich.
Oh je.
Und eine andere Mitarbeiterin fragt nach einer Gehaltserhöhung, weil die Inflation so hoch ist. So, und du steckst jetzt genau dazwischen.
Gefangen.
Nach oben musst du unrealistische Ziele vertreten und nach unten musst du die Bedürfnisse deines Teams abwehren. Du bist der Puffer, der Übersetzer, der Blitzableiter. Das muss man aushalten können und wollen.
Puh.
Und was für mich persönlich der größte Schock wäre, der beste Programmierer programmiert plötzlich nicht mehr.
Genau.
Die Top-Journalistin schreibt kaum noch eigene Artikel. dein Job ist es ja, andere dazu zu befähigen, besser zu werden, als du es je warst. Wie kommt man denn mit diesem Ego-Shift klar?
Das ist für viele der schmerzhafteste Punkt. Dein ganzer beruflicher Stolz basierte bisher darauf, der Experte zu sein.
Mhm. Plötzlich besteht dein Alltag aus Administration, Budgetplanung, Exit-Tabellen und unzähligen Meetings. Viele verkraften das nicht und fangen dann an, ihren Mitarbeitern ins Handwerk zu fuschen.
Mikromanagement.
Mikromanagement aus Sehnsucht nach der alten Rolle. Das ist absolut fatal für jedes Team. Dein Stolz darf nicht mehr sein, ich bin der Beste, sondern mein Team ist das Beste.
Das ist ein wichtiger Punkt. Aber ist dieser Ego-Shift nicht auch eine Gefahr fürs Unternehmen?
Wie meinst du das?
Naja, wenn mein bester IT-Architekt plötzlich nur noch Budgets plant, verliere ich ja massiv an technischer Schlagkraft. Wie lösen gute Unternehmen dieses Dilemma?
Indem sie Alternativen schaffen. Aber bevor wir dazu kommen, sollten wir den Fokus nochmal auf dich als Hörer richten.
Ja?
Nach allem, was wir jetzt besprochen haben, kommt der Moment der brutalen Ehrlichkeit.
Genau. Nimm dir mal einen Moment Zeit und beantworte diese Fragen für dich, und zwar ohne Schönfärberei. Erstens, was ist dein wahres Motiv? Willst du wirklich gestalten und Menschen wachsen sehen?
Mhm.
Oder geht es dir insgeheim um den Status, das höhere Gehalt, das größere Büro? Letzteres sind schwache Motive, die dem Druck selten standhalten.
Die zweite, ganz simple Frage, magst du Menschen wirklich? Klingt banal, ist aber zentral.
Absolut.
Holst du Energie aus Gesprächen? Hörst du gerne zu, auch wenn es um Sorgen und Probleme geht? Oder nerven dich die Befindlichkeiten anderer eigentlich nur und halten dich von der echten Arbeit ab?
Und wenn das so ist?
Wenn Letzteres zutrifft, Finger weg von disziplinarischer Führung.
Drittens, wie gehst du mit Konflikten um? Bist du jemand, der für Harmonie fast alles tun würde? Oder bist du bereit, eine notwendige, aber unangenehme Entscheidung zu treffen und durchzusetzen, auch wenn du dich damit unbeliebt machst?
Als Chef bist du halt nicht mehr everybody's darling.
Nein.
Und die vierte, vielleicht schwierigste Frage, bist du wirklich bereit, deine geliebte Facharbeit loszulassen? Hältst du es aus, wenn junge Talente in deinem Team fachlich an dir vorbeiziehen und dein Job hauptsächlich aus Organisation und Kommunikation besteht?
Wenn du bei diesen Fragen zögerst, ist das ein wichtiges Warnsignal.
Genau.
Aber, und das ist die gute Nachricht, wenn man merkt, dass das nichts für einen ist, bedeutet das ja nicht das Ende der Karriereleiter.
Ganz und gar nicht. Und das ist jetzt vielleicht das Wichtigste überhaupt. Die größte Lüge der modernen Arbeitswelt ist, dass man Führungskraft werden muss, um Karriere zu machen.
Ah.
Das ist ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Moderne, kluge Unternehmen wissen, dass sie ihre besten Leute verlieren, wenn sie ihnen nur diesen einen Weg anbieten.
Also wenn ich jetzt eine brillante Spezialistin bin, die ihren Job liebt, aber absolut keine Lust auf den ganzen People-Kram hat, was ist dann mein Weg?
Dein Weg ist die Expertenlaufbahn, auch Fachkarriere genannt. Hier geht es um Tiefe, nicht um Breite.
Okay.
Du wirst zur unersetzlichen Koryphäe auf deinem Gebiet. In vielen Firmen kannst du als Principal Engineer oder Senior Scientific Advisor genauso viel verdienen wie ein Abteilungsleiter, manchmal sogar mehr.
Ohne die Nachteile.
Der entscheidende Vorteil. Du kannst dich zu 100% auf dein Fachthema konzentrieren, ohne die emotionale und administrative Last der Personalverantwortung.
Es gibt also einen gleichwertigen Weg nach oben, nur eben in eine andere Richtung.
Genau.
Und was ist, wenn man sich unsicher ist? Gibt es eine Art Testballon, bevor man sich voll verpflichtet?
Den gibt es und den können wir jedem nur wärmstens empfehlen. Die Projektlaufbahn.
Ah, okay.
Eine Projektleitung ist im Grunde Führung auf Zeit. Das ist der perfekte, risikoarme Test. Du leitest ein diverses Team, um ein konkretes Projektziel zu erreichen.
Verstehe.
Hier kannst du alle wichtigen Leader-Skills trainieren, Menschen motivieren, klar kommunizieren, Ziele erreichen, ohne sofort die volle disziplinarische Verantwortung für Gehälter, Urlaubstage und Kündigungen tragen zu müssen.
Guter Tipp.
Unser klarer Rat. Bevor du Ja zur Teamleitung sagst, leite ein großes, wichtiges Projekt.
Also was bedeutet das alles für dich? Die Entscheidung für oder gegen Führungsverantwortung ist zutiefst persönlich. Es gibt kein richtig oder falsch, nur das, was für dich und deine aktuelle Lebensphase passt.
Absolut.
Der entscheidende Gedanke ist, der Weg zum Chef ist kein automatisches Upgrade. Es ist ein kompletter Berufswechsel. Du gibst einen Job, in dem du gut bist, auf, um einen völlig neuen zu beginnen.
Das wirft eine letzte, entscheidende Frage auf, die du dir stellen solltest. Bevor du fragst, wie werde ich Chef, frag dich vielleicht zuerst, welche Art von Wirkung will ich in meinem Beruf erzielen?
Mhm.
Die Antwort auf diese Frage könnte dich auf einen ganz anderen, aber vielleicht viel passenderen und erfüllenderen Weg führen, als den, den du bisher im Kopf hattest.
Bis zur nächsten Ausgabe deines Karrieremagazin-Podcasts hier auf stellmarkt.de.